Es ist Sonntag, 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst Gay Over. Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Finasterid basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Und es geht schon wieder los. Gray Young am Start. Es ist Sonntag, 13.03 Uhr, der 24. März und das hier ist Episode 5 für euch, für dich. Ich habe mir einen Tee gemacht, diesmal keinen Kaffee, weil ich hatte schon zwei Kaffees und jetzt nehme ich den Halswärmer, obwohl ich keine Halsprobleme habe, aber den Halswärmer war das Einzige, was ich noch als Tee von Yogi Tees da hatte. Und erstmal möchte ich Danke sagen für all diejenigen, die ihre Fragen eingereicht haben für heute. Denn heute geht es mal wieder ein bisschen darum, eure Fragen zu beantworten. Und ich hatte in Instagram in den Stories dazu aufgerufen und vielen Dank, die dort ihre Fragen eingereicht haben. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an die, die vorhin, so zwischen 11 und 12 war ich einmal auf TikTok und einmal auf Instagram live. Ich muss sagen, das hat mich schon ein bisschen Überwindung gekostet, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil jetzt haben wir summa summarum 17, 18, 19, 20, 22 Fragen, die ich im Laufe dieser heutigen Episode beantworten darf, werde, möchte, freue ich mich drauf. Ja, es ist Sonntag, eine Woche lang, in der ich nicht arbeiten durfte oder musste, liegt jetzt hinter mir. Und ich habe die Zeit wirklich intensiv genutzt. Ich meine, jeder hat ja eine andere Vorstellung, wie er seine Zeit intensiv verbringt. Bei mir ist es so, ich habe Resident Evil 4 Remake zu Ende gespielt. Das war aber relativ am Anfang, als ich frei hatte. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich mag das Spiel sehr. Auf meiner PS5 habe ich das gezockt. Am Samstag war ich ja im Kitty gewesen. Ich hatte ja in der letzten Episode angekündigt, dass ich seit langem mal wieder tanzen gehe. Und jetzt kann ich ja die Katze aus dem Sack lassen. Also ich war am Samstag im KitKat auf der Karneval Bizarre Party. Ist ja keine schwulen Party, sondern eher heterosexuell geprägt. Und ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und das Schönste an dem Abend, und das war ja eher so die Nacht und der Morgen, war eigentlich, dass ich wirklich stundenlang durchtanzen konnte, ohne dass ich Rückenprobleme hatte. Das war einfach mega. Das war einfach mega, wobei ich schon sagen muss, also es war an einem Samstag so. Dankenswerterweise bin ich dort mit dem Jens hingegangen. Ein guter Bekannter, Freund von mir, mit dem ich immer dorthin gehe. Nicht immer, aber öfters schon hingegangen bin. Das Gute ist, dass der auch die Türsteher kennt und wir dann einfach zack dran vorbei an der Schlange und schon waren wir drin. Tatsächlich ist dort auch überhaupt nichts Aufregendes passiert, also jetzt erotischer, sexueller Art, außer dass ich wirklich einfach mega viel getanzt habe. Und ich war erstmalig mit meiner Sonnenbrille unterwegs und nicht im Cowboyhut. Naja, ich war dann relativ spät zu Hause. Ich glaube, es war, weiß ich nicht, 8:30, 9 Uhr morgens. Und habe mich dann da wieder relativ schnell von gut erholt, dann auch mein Sportprogramm fortgesetzt, um dann am Mittwoch ein zweites Mal ins KitKat zu gehen, auf die Symbiotika-Party. Ich habe gesehen, auf YouTube gibt es auch eine Doku dazu, zur Symbiotika-Party. Auf dieser war ich. Ich muss dazu sagen, dass ich bisher im KitKat in Berlin noch niemals ein Problem hatte, da jetzt reinzukommen. Auf der Symbiotika war es dann so, dass ich an dem Türsteher die erste Hürde problemlos durch bin. In der Reportage wurde übrigens gesagt, dass jeden Abend ca. 250 Leute abgelehnt werden. Der Typ vor mir ist nicht reingekommen und der war wirklich, also der sah extrem süß aus, wirklich, und hatte halt eine Jeanshose an. Und das ist wieder der Punkt, wo ich mir denke, Leute, informiert euch einfach vorher, und wenn dort auf der Webseite steht, dass man keine Streetwear anhaben soll, ja, dann ja, ist natürlich doof, wenn man dann wieder gehen muss, weil man halt nur eine Jeanshose anhat. Und ansonsten wäre der Tipp, macht einfach ein Foto von dem Outfit, was sich unter eurer Streetwear verbirgt, und zeigt das dann dem Türsteher, dann solltet ihr auch durchkommen, wenn es dann dem entspricht, was man dort so anhaben sollte. Also erste Hürde war kein Problem, die zweite Hürde an der Tür war ein bisschen schwieriger. Machte nämlich ein Mädel mit so einer Leder-Cappy, ein blondes Mädel, die Tür auf, und die hat mich wirklich halt krass interviewt. Ne? Die wollte wissen, was ich denn für ein Outfit anhab, und ich habe auf meiner Story ja gezeigt, dass ich wieder meine Leoparden-Leggings anhatte und darüber meinen schwarzen Teddyfellmantel. Plus ich hatte noch meinen Cowboy-Hut wieder im Gepäck. Den habe ich nämlich extra, ich bin sehr stolz auf mich, habe auf meinem Cowboy-Hut, habe ich nämlich mir beim Rossmann so schwarze, dünne Gummibänder gekauft. Und die habe ich dann durch meinen Filzhut gestochen, immer zwei Löcher, und dann so durchgefädelt, links und rechts, und habe dann einen Knoten reingemacht und konnte den dann quasi auch mal absetzen. Und mein Hals hat dann den Cowboy-Hut gehalten. Ich hoffe, das war eine einigermaßen gute Umschreibung. Also ich sag mal so, eigentlich habe ich alles unmittelbar erfüllt, um halt auf diese Party zu kommen. Wie in der Vergangenheit, die unzähligen Male ja auch, und die haben mich echt auseinandergenommen. Naja, am Ende hat sie mich dann reingelassen. Gott sei Dank, das wäre es auch noch gewesen. Shoutout geht raus an die eine Person, die mich dort angesprochen hat, als der doch diesen Podcast macht. Vielen Dank für die Recognition. Es freut mich ja immer wieder, wenn jemand dieses zu mir sagt. Shoutout für dich. Diesen Beautica ist ja in der Woche, und ich bin ja nur dorthin gegangen, weil ich ja eben frei hatte. Ne? Ich hatte ja frei, konnte ausschlafen. Außer, dass meine Putzfrau halt kam. Und die habe ich schon für den Donnerstag, die käme sonst immer um 8, und um 8 Uhr bin ich ja schon auf dem Weg zur Arbeit. Und dann hatte ich sie am Mittwoch Vormittag schon angeschrieben und habe gefragt, ob sie nicht vielleicht nächste Woche kommen könnte oder am Freitag. Aber nee, geht nicht. Aber sie können ja später kommen, weil ich gesagt habe, du, ich gehe tanzen, kannst du nicht am nächsten Tag kommen? Ich meine, du, ich kann ja um 9 kommen. Ich so, das bringt mir nicht viel. Ich meine, sie, ja, vielleicht 14.30 Uhr. Dann ist sie um 14.30 Uhr gekommen. Also ich war um 7 Uhr zu Hause, dann bin ich um 8 ins Bett und bin dann um 2 Uhr wieder aufgestanden. Und habe dann wieder das Haus verlassen und habe erstmal die Giftstoffe ausgeschwitzt. Das sollte man ja eigentlich auch nicht tun, weil es ja den Körper ja auch belastet. Ich habe es trotzdem gemacht. Und auf der Symbiotika muss ich sagen, also die Musik war zeitweilig richtig, richtig, richtig gut. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, zum einen habe ich den Leon mit seiner angehenden Frau dort getroffen. Der war ja auch bei mir im Podcast. Das fand ich ganz cool, muss ich sagen. Aber ja. Ich weiß nicht. Also, warum auch immer denke ich, dass die Symbiotika nicht meine Lieblingsparty wird. Ich habe den. Also, der Samstag war so viel besser. Insbesondere, weil ich noch einige Shots ausgegeben bekommen habe mit dem Jens an der Bar von der lieben Steffi an der Bar. Und weiß ich nicht, der Abend, der Vibe hat mir dort irgendwie dann wirklich doch besser gefallen. Ja. Und ich hatte so erstmal jetzt so das Gefühl, nachdem ich jetzt ja so unzählige Male nicht mehr auf irgendeiner Schwulenparty war, es wird mal wieder Zeit für eine Gay-Party. Also so interessant, spannend und charmant, dass er die letzten Male immer fand, wenn alles um einen herum fast heterosexuell ist, fühle ich langsam mal wieder den Drang, auf eine Gay-Party zu gehen. So, dann habe ich ja verkündet, zwei Sachen. Erstens, ich muss euch leider etwas beichten. Also ich muss euch wirklich etwas beichten, und so bin ich halt von meiner Persönlichkeit. Ich würde auch, hätte ich einen Partner, würde ich auch diesen Partner niemals belügen. Also als ich am Mittwoch morgens um 7 von der Symbiotika Frau Zinkwitgert nach Hause kam, habe ich mich wieder angemeldet.
Bei Grindr.
Asche auf mein Haupt. Ja, ich habe mich dort angemeldet. Warum habe ich mich dort angemeldet? Das möchte ich auch nicht verschweigen euch. Ich habe mich dort angemeldet, weil ihr wisst es, ich bin jetzt ja seit einiger Zeit, ich bin jetzt seit einer Woche oder anderthalb Wochen auf PrEP. Ne? Und diese Vorzüge, die sich dadurch ergeben, konnte ich bisher noch gar nicht genießen. Ne? Ja, und das war der Grund, warum ich wieder mich bei Grindr angemeldet habe. So. Indem ich das sage und ich wirklich, ich hasse mich daher ein bisschen selber für. Sorry, ich habe jetzt gerade eine Grindr-Nachricht bekommen, deswegen. Ja, sollte ich vielleicht nicht tun. Deswegen habe ich mich dort angemeldet, weil ich einfach, ich bin relativ horny von der Party gekommen. Ich sag mal so, wie es war. Und dachte ich mir auch, ich guck mal, wer denn noch so alles jetzt gerade online ist. Daraus hat sich allerdings nichts ergeben. Und ich war im Boiler gewesen, auf PrEP. So, und dann kann man jetzt davon halten, was man möchte. Also nicht an dem Donnerstag, sondern an dem Freitag. Am Freitagabend bin ich in den Boiler gegangen. Und was soll ich sagen? Also ich habe es ausprobiert. Und bevor wir auf die Fragen eingehen, die eingereicht wurden, die ich heute und die letzten Tage eingesammelt habe, möchte ich nur eine Sache kurz vermelden. Da bin ich ganz ehrlich, ne? Ich kann jeden verstehen jetzt, der die PrEP nimmt und es ohne Gummi macht. Weil es ist einfach was anderes. Es macht einfach, ich muss es leider so sagen, es macht einfach so unendlich viel mehr Spaß, es ohne Gummi zu tun. Und das sage ich hier in aller Ehrlichkeit. Und die guten Dinge im Leben kommen eigentlich doch immer mit einer negativen Seite der Medaille zu einem. Und natürlich ist es so, dass man jedes Mal, wenn man ungeschützt ihn da einführt, für mich als Top, ist natürlich immer die Gefahr da, dass man sich irgendwas holt. Ja. Syphilis, Tripper, Chlamydien, Feigwarzen, alles das, was es da so gibt. Wobei manchmal vieles von dem man ja auch bekommen kann, selbst wenn man es mit Kondom macht. Aber wenn ich das abwäge, na gut, ich denke an dem Tag, in dem Moment, wo ich hier sitze und sage, dass ich mir das und das aufgrund dessen eingefangen habe, mag meine Darstellung und Darlegung meiner Meinung wieder ein bisschen anders ausfallen. Ne? Aber jetzt, nachdem ich das mit der PrEP hatte und ich hatte wirklich so guten Sex, der mir unterm Strich, darüber beklage ich mich ja eh immer, mich ja langfristig nicht weiterbringt. Also was ist? Also ich habe mich unwahrscheinlich befreit gefühlt, es nicht mit einem Kondom zu machen. Und ich war erstmal, ich habe es ja schon so angenommen, das war ja meine Erfahrung auch, als ich noch mit Kondom gevögelt habe, dass viele es mit dir einfach nicht tun wollen, wenn du auf das Gummi bestehst. Infolgedessen ist natürlich die Auswahl derer, die dann wollen, größer. Ja, und ich gebe zu, ich habe mich dann danach auch ein bisschen schmutzig gefühlt, aufgrund dessen, weil da eben kein Gummi dazwischen war. Nicht schmutzig im Sinne von, weil es irgendwie schmutzig war, also weder olfaktorisch, also vom Geruchssinn her, war nichts Schmutziges dabei und vom Auge her auch nicht. Und ich habe natürlich direkt postwendend mich einer sehr gründlichen Körperhygiene unterzogen und ich kann wirklich immer wieder jedem nur raten, bitte geh, nachdem du Sex hattest, unmittelbar danach pinkeln, möglichst lange pinkeln, daran glaube ich ja. Dass ein das vor dem Schlimmsten bewahren kann. Ja, also das muss ich jetzt einfach mal so frei raus sagen. Das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Und um das Thema noch abzuschließen, als ich dann am Samstag morgens bin ich dann aufgewacht, relativ früh sogar und habe dann gefrühstückt, hat dann mal bei Grindr gecheckt und hatte dann angefangen mit einem 31-jährigen jungen süßen Mann zu schreiben und wir haben ganz cool geschrieben, wir haben wirklich sehr, sehr cool geschrieben und sagen wir so, der Vibe war da. Ja. Und dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen, wie kompatibel wir denn sind und haben dann herausgefunden, dass wir sehr kompatibel miteinander sind. Und ich sag mal, anderthalb Stunden später klingelt es an meiner Tür. Und ich habe einen sehr, sehr lieben Nachbarn, meinen Nachbarn Carsten. Den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen und ich habe schon mit meinen Nachbarn über mir, die ich dann letzte Woche traf, gesprochen. Sag mal, was ist denn mit dem Carsten? Habt ihr den auch nicht mehr gesehen? Ja, keine Ahnung. So. Und es kam, wie es kommen musste, als dann mein Date, ja, 31 Jahre, vielleicht so 1,73 groß, klingelte. Ich machte schon mal meine Wohnungstür auf und wollte warten, bis er die Treppe hochkam. In dem Moment kommt Carsten auch die Treppe hoch. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Moment, wenn man ein Grindr-Date in Empfang nimmt und aber der Nachbar gegenüber just in diesem Moment ein Smalltalk beginnt, weil auch er seine Tür aufgemacht hat, um den Müll rauszubringen, ist ein bisschen nicht ganz ideal, ne? Aber ich habe das dann erfolgreich geschauspielert, als wäre mein Date einfach ein Freund und habe dann, als mein Date die Treppe hochkam, dann gesagt, du, geh schon mal kurz durch. Ne? Schön, dass du da bist. Naja. Und dann habe ich mit dem Carsten mich noch zu Ende unterhalten, bin dann auch rein, habe mich um meinen Gast gekümmert. Ja, und mein erster Eindruck, es ist ja quasi immer ein Blind Date, man kennt ja nur Fotos und Fotos sagen ja nicht wirklich sehr, sehr viel, finde ich. Also die Wahrheit liegt immer erst in dem Moment, wo man diese Person vor sich stehen hat. Und er hatte tolle Augen. Und hatte, obwohl er 31 war, noch so einen Boyish-Faktor, der mir sehr gut gefallen hat. Naja, kurzum, mit diesem aus meiner Sicht jungen Mann, und ich bin erstmal froh, dass er ja schon über 30 war, das ist immer gut, und ja immer noch mehr als 10 Jahre Unterschied zu mir. Sorry, ich habe mich noch einmal von Grindr ablenken lassen. So geht das nicht. Genau, also ich kürze es mal an der Stelle ab. Er stand vor mir und meinte, ihm wäre er so kalt, er hätte so kalte Füße, weil draußen, es war wirklich auch gestern auch wieder draußen ganz schön kalt. Da habe ich gesagt, du, ist ja kein Problem, geh mal einfach ins Bett. Ne? Ja, und ich muss gestehen, wir haben dann schon im Wohnzimmer angefangen rumzuknutschen und sind dann unter meine Bettdecke gesprungen. Ich habe eine 1,80 x 2,20 Meter große Bettdecke, da ist für zwei Leute wirklich so viel Platz. Und ich glaube tatsächlich, dass es das erste Mal war, dass jemand Zweites unter dieser Bettdecke lag. Und was soll ich sagen? Wir hatten so einen gigantisch guten Sex. Also ich bin immer noch ganz Feuer und Flamme von diesem Erlebnis. Also es war richtig, richtig gut. Und danach ist er auch noch ein bisschen da geblieben. Und wir sind jetzt weiterhin in Kontakt. Bin mal gespannt, ob wir uns heute vielleicht noch sehen oder nicht. Weil ich wollte eigentlich noch zum Sport. Ich muss auch sagen, jetzt als ich aufgestanden bin, habe ich mich ein bisschen gerädert gefühlt. Und jetzt fühle ich mich eigentlich wieder ganz gut. Mal gucken. Also das war auf jeden Fall jetzt meine unmittelbare Prep-Erfahrung. Und ich weiß, der eine wird sich jetzt denken, er hat ja Monate, Jahre lang davon gesprochen, dass er und warum er gegen PrEP ist. Ich muss aber da wirklich zurückrudern und sagen, dass ich jeden verstehen kann, der auf dieses Gefühl nicht mehr verzichten möchte. So, das erstmal so als kurze Einleitung in den ersten 18 Minuten bei Episode 5. Ich heiße nochmal herzlich willkommen all diejenigen, die den Weg neu in meinen Podcast gefunden haben. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall jetzt schon mal und herzlich willkommen bei Gay Over Podcast. Mittlerweile, möchte ich nicht verschweigen, haben wir ja schon die 196.000 Wiedergaben geknackt und mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Ich arbeite im Hintergrund natürlich schon an Einladungen für upcoming Guests und aber heute geht es erstmal mit mir alleine weiter. Ich würde jetzt einfach mal auf die Fragen eingehen, die ihr so fleißig gestellt habt. Teilweise sind die ganz schön deep. Die erste Frage ist weniger deep. Wie sexy sind Schnäuzbärte für schwule Männer? Also ich glaube, dass so ein Schnäuzer teilweise schon polarisiert und es viele Leute gibt, die per se, für die das ein No-Go ist. Für die das ein absolutes No-Go ist. Das ist bei mir tatsächlich relativ egal, weil ich liebe meinen Schnäuzer. Ich habe auch festgestellt, wenn ich wirklich ASMR-Videos machen wollen würde, müsste ich diesen Schaumstoch auf abnehmen, weil ihr hört doch gar nicht richtig, wie ich hier so dran rumschneuze. Also ich liebe meinen Schnäuzer. Ich hatte in der letzten Woche eine Begegnung, wo jemand meinte, boah, mit dem Schnäuzer, nee, sorry, das geht gar nicht. Insofern trifft es die Frage ganz gut. Ich beobachte allerdings, dass viele, die ich sagen würde, die einen coolen Vibe haben, haben auch einen Schnäuzer. Muss ich an der Stelle nochmal sagen. Also wirklich, ja, deswegen, vielleicht lasse ich auch unter einem Reel abstimmen, ob du, ich mache das einfach mal, genau, ich frage jetzt dich, damit ich das auf Social Media posten kann, weil ich ja die Kamera mitlaufen lasse, findest du einen Schnäuzer, wie bei mir, als schwuler Mann, findest du das top oder flop? Stimm doch mal hier ab. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Hast du Tipps zum Outing? Ich glaube, ich habe schon mal eine ganze Episode zu diesem Thema aufgenommen und über mein Outing gesprochen, wie es bei mir war. Und bei mir war es, gelinde gesagt, relativ holprig, damals mit 19. Also ich glaube, ich habe mich dann schon relativ früh geoutet. Und mein Rat, also was habe ich damals falsch gemacht? Ich glaube, es mag am fairsten sein, wenn man zum Beispiel seinen Eltern die Chance gibt, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, bevor man sie auch von Angesicht zu Angesicht damit konfrontiert. Ich habe damals ja den Weg gewählt, das war mehr so aus einem Schock heraus, dass ich sie live ohne Vorwarnung damit konfrontiert habe und sie damit auch in eine ungünstige Situation gebracht habe, dass sie ja quasi im Schockzustand auf mich reagieren mussten. Und die Reaktion war ja leider Gottes nicht okay und auch sehr enttäuschend. Wohingegen, wenn ich jetzt die ganzen Jahrzehnte Revue passieren lasse, glaube ich, wäre es klüger gewesen. Ich hätte denen vielleicht vorher einen Brief geschrieben, wo ich das darlege. So können sie dann das lesen, sich damit auseinandersetzen und ich sehe nicht ihre unmittelbare Reaktion. Und dann hätten sie sich, denke ich, dann auch wahrscheinlich doch anders und besser verhalten aus meiner Sicht, als sie es getan haben. Deswegen wäre mein Thema, und das muss jeder dann für sich entscheiden, weil es kann ja trotzdem auch mit einem Brief nach hinten losgehen, aber aus Sicht der Person, die sich damit auseinandersetzen muss, hat es natürlich schon Vorteile. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht so verkehrt, das per Brief zu tun, vorab oder per Sprachnachricht, vielleicht noch ein bisschen persönlicher, um dann der Person vielleicht dann eine Nacht Zeit zu geben, um sie dann damit persönlich nochmal zu konfrontieren. Finde ich das gar nicht schlecht. Ich kann nur sagen, dass mein Outing, so schwer wie es war, war es trotzdem der größte Befreiungsschlag in meinem Leben. Und obwohl dann punktuell sehr viel Leid dazu kam, habe ich mich stärker gefühlt, ich habe mich besser gefühlt und es war für die Psyche bestimmt unendlich gesünder, einfach zu sich zu stehen. Und insofern Feuer frei fürs Coming Out. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Wobei ich glaube, dass jede Zeit danach wird es auch nicht einfacher machen, diesen Schritt zu gehen, weil so oder so ist es einfach ein Ausbrechen aus der Komfortzone. So. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Als nächstes ist nicht wirklich eine Frage, es sind drei Stichwörter. Schwul, oberflächlich, warum? Das ist eine wirklich sehr interessante Beobachtung. Ich stimme dir da vollkommen zu, dass zumindest die Schwulen, die sich im öffentlichen Partyraum tummeln, gerade auf schwulen Partys, und deswegen gehe ich zum Beispiel auch gar nicht gerne auf rein schwule Partys, weil sich da immer so gefühlt jeder selbst der Nächste ist, der Körper immer so im großen, krassen Mittelpunkt steht und es ja eigentlich nur darum geht, jemanden abzuschleppen, der dem relativ nahe kommt, was man sucht. Und dann, weil jeder ja ein sehr detailliertes Bild von der Person hat, wie sie aussehen soll, fallen ja schon mal, ich sag mal, vielleicht 95% der anderen Menschen, die meinetwegen auf der Party sind, raus und werden auch nicht beachtet. Und deswegen beschäftigen sich wahrscheinlich auch viele nicht mit jenen Personen, die einfach nicht dem Beuteraster entsprechen, so nach dem Motto, ja, sieht halt äußerlich nicht so aus, was ich mir vorstelle, brauche ich den Menschen ja eigentlich auch nicht kennenlernen. Und das führt meines Erachtens nach dazu, dass man halt oberflächlicher wird, was sehr schade ist, weil sich ja auch Menschen, je intensiver man sie kennenlernt, verändert man ja auch die äußerliche Wahrnehmung auf diese. Und diese Chance vergibt man sich ja dann. Ich möchte mich da selber auch nicht von frei machen. aber das ist auf jeden Fall ein Fehler. Insofern, ja, glaube ich, liegt es einfach daran, dass natürlich auch in einer Großstadt wie Berlin es so viel Auswahl gibt, dass man halt alles links liegen lässt, was einfach nicht die Fantasie erfüllt oder beflügelt. Ja, finde ich auch nicht gut. Finde ich auch nicht gut. Das ist genauso wie, hat er erzählt, dass ich im Boiler war. Und als ich vor etlichen Dekaden, ich glaube, wir kommen gar nicht durch. Also wir sind jetzt ja gerade erstmal bei Frage 3 von 23 Fragen. Also als ich in Madrid gewohnt habe, da war ich gerade 30, also jetzt bin ich 45, vor mehr als 15 Jahren. Und ich habe dort ja einen spanischen Krankenpfleger kennengelernt. Und es ging ja sehr unleidlich zu Ende. Und er hatte so wunderbare Augen und hatte ganz dunkle Haare. Und als ich im Boiler war, und ich habe das der Person auch noch gesagt, war halt jemand dort, der dem so ähnlich aus, dem sehr ähnlich aussah. Was für ein Satz. Und der hat mich einfach, weil der auch ähnlich so von seinem Verhaltensmuster war, wie damals der Spanier, mit dem ging es ja gut aus, weil er sich am Ende ja mich verliebt hatte. Aber der Grieche, den ich im Boiler mit einem Freund kennengelernt hatte, also er war mit einem Freund da, wobei die eine ganz komische Beziehung zueinander hatten, also. Ja. Und den habe ich halt so begehrt, weil er äußerlich einfach genau das hatte, was ich mir wünschen würde, was ich attraktiv finde. Und zwar alles, was ich mir so vorstelle. Und das hat mich halt einfach so aus dem Konzept gebracht, dass er einfach mich sehr oberflächlich behandelt hat, quasi als eine aufregende Erfahrung innerhalb seines Boiler-Erlebnisses. Und es war ein bisschen schmerzhaft für mich einfach zu realisieren, dass dieser Typ einfach kein Interesse an mir hatte. Und das hat mich schon tatsächlich verletzt, wo jetzt wieder viele von euch sagen werden, mein Gott, du weißt doch, um welches Haifischbecken du dann gehst. Ja, das weiß ich. Aber es hat mich einfach wirklich aus dem Konzept gebracht. Es hat bestimmt 2 Stunden gedauert, bis ich das verarbeitet habe. Und ja, das hat mir nochmal gezeigt, welche Art von Person, es geht ja auch um den Vibe, um die Aura und natürlich, wie die Person aussieht, dass bestimmte Personen einfach einen extrem verunsichern können, einfach aufgrund der Tatsache, wie sie sich verhalten und wie sie aussehen. Und dann wird man getriggert. Also nochmal zu der ursprünglichen Frage, schwul, oberflächlich, warum? Glaube ich einfach, dass wir alle ziemlich zielstrebig in dem sind, was wir uns für uns vorstellen. Und dass dieses Bild, was die meisten verfolgen, die Beute, das Beuteraster, ist ja relativ ähnlich. Also alleine schon, wenn man halt guckt, wer zum Beispiel auf TikTok besonders viele Aufrufe hat oder besonders viele Follower, sind das ja meistens, also bei den Männern, jene Männer, die so stereotypisch attraktiv sind. Meistens Anfang 20, Twink, muskulös, sehr sportlich, Schmollmund, große süße Augen, vielleicht noch lockige Haare. Ja, und dann haben die halt ihre Millionen und Milliarden von Aufrufen, nur weil sie halt ein bisschen tanzen und ein bisschen in die Kamera posen. Ja, und da denke ich mir auch, warum triggert mich denn das? Ich denke mir so, ach, ich wäre auch gerne nochmal vor 20 Jahren auf der Welt gewesen. Oder jetzt wäre ich gerne 20, um dann halt das Podcast-Game und auch das Instagram, TikTok-Game besser spielen zu können, weil natürlich limitiert durch mein Alter kommen auch, Moment, ich wollte vorhin sagen, das Alter, was ich jetzt erreicht habe, 45, vielen Dank, dass ich 45 Jahre auf der Welt sein darf, eröffnet einem ja auch vieles, was man mit 20 sich einem noch nicht eröffnet hat. Aber ich wäre schon jetzt gerne noch mal einmal 20, ne? Dann würde natürlich TikTok und Co. auch rocken ohne Ende. Zumal man ja auch dann, ich hatte ja mit Anfang 20 noch aus meiner Sicht sehr viele Pickel. Ich hatte ja übelste Akne. Und auch das wäre ja kein Problem gewesen, ne? Hätte man ja einfach mit einem Filter verdecken können. So. Nächste Frage. Bist du vor deinen Aufnahmen nervös? Ich denke, du meinst die Podcast-Aufnahmen. Also eben, als ich auf TikTok live gegangen bin und auf Insta, war ich schon ein bisschen nervös. Wenn ich mich ganz alleine hier hinsetze, bin ich wirklich null nervös, weil ich habe ja alles unter Kontrolle. Es ist nicht live und auch wenn ich nie was rausschneide, habe ich jetzt tatsächlich, würde ich sagen, so eine gewisse gesunde Routine entwickelt, jetzt in den 7 Staffeln. Wo ich nervös bin, also ich war mega nervös und aufgeregt, positiv, als ich zum Beispiel den lieben Jannis als Gast empfangen habe, da war ich schon nervös. Oder als Miss Ivanka T. mein erster Gast überhaupt hier war, war ich schon sehr nervös, muss ich wirklich sagen. Und ich habe mich ja mit einem Gast für die Zukunft verständigt, ich glaube im Juni werde ich diesen Gast treffen und da habe ich auch schon meine Hochachtung. Und vor Günter Krabbenhöft, ja, also den über 70-Jährigen, der auf Social Media so groß ist, der hier saß, ein älterer, lebenserfahrener, weiser, gestandener Mann. Das hat mich, natürlich war ich da aufgeregt, war ich sehr aufgeregt. Genau, nächste Frage. Wie kommt man über eine unerfüllte Liebe hinweg? Ja, also ich hatte auch schon einige unerfüllte liebende Liebschaften, wenn man so möchte. Die Frage, die sich dann mir als erstes dann stellt, warum kommt man über die Person nicht so gut hinweg? Was ist der Grund? Ist es, weil man keine anderen Optionen hat? Ist es, weil das Ego verletzt wurde? Ist es, dass man sich selber nicht genug liebt und deswegen es einen umso mehr verletzt, dass sich jemand von einem abwendet, wenn man dann quasi auch Liebesentzug erntet? Ich glaube, wenn man versteht, dass, ich sage nicht, dass ich das gut kann, ne? Ich glaube, dass wenn man versteht, dass man auf der Welt ist, um alle Emotionen erleben zu dürfen und dass Glück und Trauer, Verlust und etwas gewinnen, erfahrene Liebe, gegebene Liebe, entzogene Liebe, Krankheit, Gesundheit, Euphorie, Trauer, dass das alles zum Paket dazugehört, was man bekommen kann. Ob man will oder nicht, man wird wahrscheinlich alles mal durchleben. Und ich denke, das macht uns Menschen ja auch aus. Wir alle haben große Momente des Schmerzes. Also mein größter Moment und intensivster Moment war wahrscheinlich, als meine Mutter verstorben ist. Ich habe ja ihren Ring und um meine Kette, die mich ja ständig begleitet, die lege ich auch niemals ab. Und am Ende gehört das irgendwie alles dazu. Und ich glaube, wenn man einfach schafft, einen Weg zu finden, den Schmerz zuzulassen, ohne dass dieser Schmerz einem das ganze Leben wegnimmt, wenn man, und das ist halt die Gefahr, also ich kann immer nur jedem raten, mach mehr Sport, geh jeden Tag joggen, sprich viel mit Personen über deine Gefühlswelt, das hilft. Übel wird es natürlich dann, wenn man die Flucht in die Drogen dann sucht, anfängt zu trinken, sieht man ja auch in jedem Hollywood-Streifen, ja, wenn man ein Problem hat, macht man erstmal einen Schnaps auf. Das habe ich noch nie gemacht. Nee. Also wie kommt man am besten drüber hinweg? Ich glaube, es ist gut zu akzeptieren, dass man diesen Schmerz fühlt, dass man sich sagt, es ist okay, dass ich jetzt diese Erfahrung mache. Und so doof, wie es klingt, die Zeit heilt natürlich diese Wunden. Und deswegen wäre mein Rat einfach schauen, dass man den Tag mit schönen Dingen füllt, sich auch mal in den Arsch tritt, das eine oder andere mehr zu unternehmen, obwohl man am liebsten sich dann tief eingraben würde. Und ich glaube, dass es dann Stück für Stück besser geht. Und abends ist es ja eh immer viel dramatischer als morgens, würde ich sagen. Also ich bin immer sehr gefährdet, mich abends in meinen Wunden leckend dahin zu weinen in meinen Kopfkissen. Wohingegen morgens, wenn der Wecker klingelt, ich dann immer tschakka. Insofern habe ich jetzt nicht wirklich den einen Tipp, wie man über eine unerfüllte Liebe hinwegkommt. Aber ja, vielleicht als Geschenk betrachten, dass man fähig ist, dieses Gefühl zu fühlen, weil es kann per se nicht jeder dieses Gefühl fühlen. Und vielleicht hilft es auch, wenn man dankbar dafür ist, die Zeit, die man mit der Person denn erleben durfte, weil die wird ja hoffentlich auch positiv gewesen sein. Und das ist ein Kapitel, das einem bei einem bleibt. Und dann kann man vielleicht auch ein neues Kapitel aufschlagen. Ansonsten viel Bewegung. Und einfach vielleicht alles tun, damit man sich selber mehr liebt. Ich habe mir das in dem Boiler auch gedacht, als ich Ablehnung erfahren habe von der Person, die mich so getriggert hat, weil sie mich auch an eine Liebschaft in Madrid so erinnert hat. Wir müssen schon, und da schließe ich mich nicht von aus, darauf achten, dass wir uns mehr jenen Situationen aussetzen, die uns gut tun, als andersrum. Und eigentlich hätte ich das viel früher schon beenden müssen. Aber da war immer diese Hoffnung, ja, vielleicht mag er mich doch. Aber er mochte mich einfach nicht. Ja, und wenn man da noch beobachtet, ne, dass diese Person, ne, die man so gut findet, dann eine Zeit später mit jemandem körperlich aktiv wird, wo man sich so denkt, boah, Alter, wirklich, wie kannst du nur, ey? Entschuldigung, niemand ist perfekt. So. Hast du Beziehungsängste, Bindungsängste? Ja, natürlich habe ich Bindungsängste. Das fängt ja schon an, dass ich mir keinen Hund zulegen würde, weil ich mir denke, oh mein Gott, dieser Moment, wenn der nach 12, 15, 18 Jahren stirbt, der ist ja wirklich so furchtbar schmerzhaft. Dann lege ich mir lieber gar keinen Hund zu. Ja, also ich habe schon sehr oft gesagt, natürlich habe ich Bindungsangst. Ich würde mich dieser stellen, aber wenn die passende Person in mein Leben tritt. Ist 2024 ein Outing überhaupt noch notwendig? Ich denke schon, das ist unabhängig davon, wie viele sich geoutet haben. Also ich habe neulich von irgendjemandem erfahren, dass jetzt April oder im Mai es irgendwie so ein großes Gruppenouting geben soll von Personen des öffentlichen Lebens. Ich glaube, bei den Fußballern. Bin gespannt, ob das kommt. Es ist insofern immer noch notwendig, als dass es für jeden selbst so wichtig ist, zu sich selber zu stehen. Und ich würde sagen, es ist immer dann notwendig, wenn das Outing dazu führt, dass man das Gefühl hat, es fällt ein großer Ballast von einem. Und solange dieser Ballast einen beschwert und das nur leichter wird für einen, wenn man sich geoutet hat, solange ist das Outing notwendig. Und da hämmert jemand am Sonntag? Ich glaube es nicht. Also, ich glaube ja, auch in 2024 ist ein Outing auf jeden Fall noch notwendig. Wenn nicht für andere, für die Gesellschaft, dann auf jeden Fall für einen selber. Bist du mit deiner Größe zufrieden? Also ich bin 1,79 auf dem Perso 1,80 und bin damit echt sehr zufrieden. Nee, ich habe das schon verstanden, dass es natürlich auf die Penisgröße abzielt. Ich bin sehr zufrieden. Ja, bin ich. Also ich bin unbeschnitten. Ich finde tatsächlich unbeschnitten auch besser als beschnitten. Aber das wäre jetzt kein Grund, warum ich jemanden nicht daten würde, nur weil er beschnitten ist. Ja, ich glaube, dass von den Proportionen passt das alles sehr gut. Natürlich gibt es Männer, die irgendwie einen größeren, noch breiteren, noch massiveren, noch schöneren Penis haben, wie ich jetzt meinen befinden würde. Aber ich glaube, dass das schon sehr gut funktioniert und ich meinen Partner auch sehr gut zufriedenstellen kann. Ja. Ich werde jetzt hier nicht die Zentimeter sagen, ne? Hast du Angst vor dem Älterwerden? Also das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe vor, ein Thema mal wirklich im Detail zu beackern. Und da, das bedeutet eben queer sein, schwul sein im Alter. Weil gerade die Generation, die jetzt im Altenheim ist, oftmals verschweigen muss, dass sie schwul sind, weil sie ansonsten echt krasses Mobbing im Altenheim erfahren müssen. Also ich habe Angst vorm Älterwerden, irgendwie schon. Einfach, mir wird auch immer bewusster, jetzt auch am Samstag und auch am Mittwoch, wenn man so viele jüngere Leute sieht. Also ich bin irgendwie dankbar, dass ich dann ein Teil dieser feiernden Gemeinschaft bin und dass es da auch viele, viele positive Momente halt gibt. Aber so wie jeder, also die damals so alt waren wie ich und die auf mich mit 20 geguckt haben, so gucke ich jetzt auf eben diese Jüngeren und denke mir so, ach, so, ich hätte auch nichts dagegen, jetzt nochmal Anfang 20 zu sein und im KitKat mein Leben zu feiern. Aber es hat irgendwie doch alles seine eigene Taktung und am Ende muss man auch damit zufrieden und glücklich sein, dass man sich selber sagt, es ist schon so gut, wie es jetzt ist. Also habe ich Angst vorm Älterwerden, also ich mache mir da keine Sorgen tatsächlich. Ich schaue hier und da, dass die äußeren Merkmale des Älterwerdens, dass die sich eher weniger stark ausprägen. Aber ich sag mal, wenn ich da jetzt im KitKat rumspringe und meine neuen Tanzchoreografien zum Besten gebe oder mit dem einen oder anderen flirte, fühle ich mich nicht so alt. Und wenn man noch jene einfach aus seinem Bewusstsein ausklammert, die einem fühlen lassen, dass man schon 45 ist, dann hat man es geschafft. Gut, die nächste Frage ist relativ ähnlich. Hast du Angst vor dem Alleinesein im Alter? Also da kann ich sagen, ich bin ja gerne alleine erstmal. Ne? Ich bin niemand, der jetzt jeden Tag irgendwie eine Verabredung braucht, um sich glücklich und wohl und zufrieden zu fühlen. Ich bin eher der, wenn ich, sage ich mal, meinen Sport täglich habe, wenn ich dann noch meine sozialen Kontakte auf der Arbeit habe, offen gestanden brauche ich da gar nicht mehr. Und ich habe halt für mich erkannt, ich möchte nur Zeit mit Personen verbringen, die mich irgendwie inspirieren, die mich wohlfühlen lassen in der Situation, die mich nicht daran denken lassen, ach, jetzt muss ich auch langsam mal wieder nach Hause, sondern die irgendwo die Zeit relativ wird. Und es gibt einfach nicht so viele Personen in meinem Leben tatsächlich, bei denen das der Fall ist. Also ich bin gerne alleine, ich verbringe wahnsinnig gerne alleine Zeit mit mir und brauche nicht ständig Leute um mich herum. Ich finde das auch in gewisser Weise manchmal dann auch einfach anstrengend, aber auch nicht mit jedem. So, also wie kann ich sagen? Also Angst vor dem Alleinesein habe ich eigentlich nicht. Ich habe Angst davor, irgendwann abhängig zu sein und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, wenn man dann halt krank und gebrechlich ist und für alles Hilfe braucht. Bettlägerig zu sein, nicht mehr das tun zu können, was man möchte. Und auch das ist dann wahrscheinlich dann Teil des Lebens. Ne? So, nächste Frage. Ich finde die Fragen wirklich sehr gut. Braucht man als schwuler Mann einen queeren Freundeskreis? Ich glaube nicht, dass man den braucht, wenn man Freunde hat, die einfach Verständnis aufbringen für die spezifischen Herausforderungen als queerer Person. Ich glaube, dann braucht man es nicht. Also ich war nie der eine große Clique hatte. Also es gibt ja wirklich Personen, die irgendwie einen festen Freundeskreis, eine Clique haben von, weiß nicht, von 10 Personen, die sich halt immer treffen. Das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie. Ich habe eigentlich immer Personen gehabt, mit denen ich lange Zeit sehr eng bin, mit denen ich sehr viel dann auch gemacht habe. Ich habe einige wenige Personen, die mich schon über sehr lange Zeit begleiten, wo ich sagen muss, bei der einen Person, wir sehen uns relativ selten, aber wir sind trotzdem sehr, sehr eng und wir telefonieren regelmäßig und eine Person hat sich ein bisschen weiter von mir entfernt, was aber auch okay ist, aber es tut schon natürlich ein bisschen weh, aber es ist auch einfach der räumlichen Distanz geschuldet und ja, schade ist das. Also sagen wir mal so, ich bin auch da offen. Stehe mir aber auch selber sehr oft dann im Weg, aufgrund, dass ich auch gerne alleine bin. Was, glaube ich, viele auch überraschend finden, die mich so in meinem Alltag erleben, weil ich ja eigentlich eine sehr liebenswerte, lustige, humorvolle, aufgeschlossene Person bin. Aber ja, ich bin halt sehr picky, nicht nur bei der Auswahl an Sexualpartnern, sondern mindestens genauso picky, wenn es darum geht, wen ich dann in mein Leben lasse. So. Hast du All of Us Strangers gesehen? Nee, habe ich nicht, habe ich jetzt aber öfters schon von gehört. Und die andere Frage war, hast du Serienempfehlungen? Also ich habe ja damals schon sehr lange her House of Cards gefeiert ohne Ende. House of Cards, wirklich mega gut. Ich habe Game of Thrones geguckt, alle Staffeln. Ich habe jetzt angefangen mit Three Body Problem auf Netflix. Die ist ja so gehypt, wobei die in der Radiobesprechung gestern nicht so gute Kritiken bekommen hat. Ich habe doch schon mal hier so ein paar Serienempfehlungen abgegeben. Also es gab eine schwule Serie, Stadtgeschichten. Fand ich auch sehr gut. Damals Queer as Folk. Ich meine, die kann man sich heute nicht mehr angucken, weil die schon so unglaublich alt ist. Das ist echt komisch, wenn da jemand sein Nokia 5110 dann zückt in der Szene. Nee, es gab schon, aber die fallen mir jetzt gerade nicht ein. Es gab noch eine Serie, Thins, irgendwie Sünden. All of Thins, irgendwie so. Naja. Vielleicht mache ich da nochmal eine extra Serie, da müsste ich mich nochmal drauf vorbereiten. Also aktuell, ja, also Young Royals fand ich die erste Staffel mega gut und dann irgendwie habe ich das Interesse dran verloren, leider. Weshalb fühlen sich einige queere Menschen auf rein schwulen Partys nicht so wohl wie auf gemischten? Ja, das habe ich eigentlich auch immer gesagt, ne, dass ich lieber auf gemischten Partys bin, aber ich freue mich jetzt mal wieder auf eine richtige schwule Party zu gehen. Ich glaube, das liegt daran, dass es irgendwie nur so eine reine Partner-Sex-Partner-Show ist, wenn man auf eine reine Schwulenparty geht und alle die Nase relativ weit oben haben. Und ich glaube, dass es manchmal in einem gemischten Umfeld einfach entspannter ist. Angst vor STIs bei Fun-Dates. Ja, habe ich. Da habe ich ja schon mal kurz, glaube ich, zu Beginn zugesprochen. Also man tauscht ja die Freiheit, ohne Gummi zu vögeln, ein mit dem Risiko, sich schneller andere sexuell übertragbare Krankheiten zuzuziehen. Und das ist einfach so. Als ich jetzt zum ersten Mal dank der PrEP ohne Gummi Sex hatte, habe ich mich danach, wie ich schon anfangs des Podcasts sagte, schmutzig gefühlt. Und ich möchte diesen Moment nicht nochmal erleben eigentlich, wenn man an sich selber feststellt, dass man meinetwegen einen Tripper hat und es wie Stecknadeln durch die Harnröhre dann wandert, also wenn man pinkelt, das möchte ich nicht nochmal erleben, habe ich auch ein bisschen Angst vor und ja, ich habe da Angst vor, aber ich nehme es halt in Kauf und versuche mich da, also ich habe das, also meine Erkenntnis, meine Prep-Erkenntnis nach der ersten Woche ist, ich brauche nicht irgendwie jede Woche oder jeden Tag oder jeden Monat eine neue Person, mit der ich Sex haben möchte. Ich hätte gerne, mir reicht es vollkommen, mit einer Person immer wieder Sex zu haben. Und wenn es dann noch eher exklusiveren Charakter hat, umso besser. Ich weiß nur eins, ohne Gummi auf Prep zu vögeln, ist echt mega, mega. So, Open Relationship. Ich für mich, also wie soll ich denn diese Frage beantworten, wenn ich noch niemals eine Beziehung habe? Also ich würde mir diese Frage stellen, wenn ich eine Beziehung hätte. Ich weiß auch nicht, wie ich antworten würde. Ich hätte es früher kategorisch ausgeschlossen. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt, in meinem jetzigen Alter, oh, jetzt gleich ist hier der Saft alle in meinem Laptop. Dann stoppt die Aufnahme. Moment. So, haben wir das übel wenigstens nochmal abwenden können. Open Relationship. Also ich würde es kategorisch nicht ausschließen. Ich würde es natürlich zumindest für den Anfang erstmal romantischer finden, wenn es erstmal monogam und geschlossen ist. Ich sag mal so, wie es ist. Ne? Nächste Frage. Ist Polyamorie ein Konzept für dich? Nee. Ich würde sagen, nein. Trinke ich jetzt erst nach 48 Minuten den ersten Schluck Tee. Warum hast du Leila Licker gemacht und was hast du dabei herausgefunden? Also für die, die vielleicht neu bei dem Podcast Podcast sind. Ich habe mal 7 Monate lang Drag gemacht als Kunstfigur Lila Licker. Die Lila Licker hatte eine kurze blonde Perücke. Ich hatte so einen Bob geschnitten, hat immer eine Sonnenbrille getragen. Der Schnäuzer war noch dunkler, den habe ich meist mit Mascara nachgemalt und einen roten Lippenstift. Und die ist durch die Berliner Nachtclubs getingelt und hat auch auf TikTok und auf Instagram einfach nach Lila Licker suchen. Da könnt ihr mich auch finden. Ihr Unwesen getrieben. Und warum habe ich das gemacht? In aller Kürze, ein Freund von mir ist 40 geworden und hat eine Party veranstaltet, wo jede Frau als Mann und jeder Mann als Frau kommen musste. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Und es hat mich unglaublich bereichert. Ich stand als diese Figur hier auf einer Theaterbühne mit 2 Auftritten vor 250 zahlenden Gästen mit 19 Einsätzen sprachlicher Art. Und das war einfach ein unglaublich bereicherndes Erlebnis. Und ich schäme mich da auch überhaupt nicht für. Die Profile gibt es immer noch. Ich spreche auch auf der Arbeit darüber und bin stolz darauf, dass ich diese Phase hatte. Gleichwohl ich sagen muss, dass alle Klamotten, die zu dieser Figur gehört haben, in einer Kiste sind und diese Kiste schon monatelang zu ist und das Thema jetzt erstmal für mich ad acta gelegt wurde. Aber ich kann eigentlich nur jeden Mann, egal ob hetero, homo oder dazwischen oder whatever, empfehlen, sich einfach mal als Frau zu verkleiden, nach draußen zu gehen und einfach mal die Reaktionen aufzunehmen, wie sie denn stattfinden. Aber ich fühle es nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Urlaubspläne 2024. Ja, ich würde so gerne nach Valencia. Ich war letztes Jahr beruflich in Thailand und habe noch ein paar Tage drangehangen. Pattaya war jetzt nicht so meins. Ich bin ja so zielgespalten. Auf der einen Seite bin ich abenteuerlustig und habe Bock auf Urlaub. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ach, Berlin hat da so viel zu bieten, man muss ja auch gar nicht wegfahren. Also alleine schon, wie viel, sagen wir mal so, wie viel Partys ich feiern kann, wie viel Mal ich essen gehen kann, alleine schon für die Preise, für den Preis vom Flug. Ja, und dann, ich weiß ja, wie es da meistens kommt. Dann gibt es irgendeine Urlaubsromanze, die dann sowieso kein gutes Ende nimmt. Nee, also nach Valencia wollte ich dieses Jahr. Hast du schon mal andere Apps ausprobiert, nicht nur Grindr und Romeo? Ja, habe ich. Also ich war schon mal bei Elite-Partner vor einigen Jahren, als ich noch in Düsseldorf gewohnt habe. Also kurzum, ja, und ich glaube da überhaupt nicht dran. Warum fragst du deinen Gast, ob er zu Herpes neigt? Ich weiß gar nicht, wann ich das gefragt habe. Also ich würde dich fragen, was ist daran so schlimm, diese Frage zu stellen? Der Hintergrund ist der, dass ich ja, ich sag mal, 1 bis 2, 3 Mal im Jahr selber Lippenherpes habe und mich das immer furchtbar aufregt. Es ist unangenehm. Wobei ich sagen muss, früher, vor einigen Jahrzehnten, also als ich in der Uni war, habe ich ja sogar Herpes gehabt, waren die echt viel größer. Mittlerweile sind die immer relativ klein und verheilen deswegen auch schnell ab. Das interessiert mich einfach, weil Lippenherpes kann einfach wirklich echt ätzend sein, gerade wenn man einen besonderen Moment hat. Ja, das war eigentlich der einzige Grund. Ne? Letzten 2 Fragen. Was war der Beweggrund für den Podcast? Ja, also den Podcast gibt es ja jetzt schon in seinem 3. Jahr. Wir sind jetzt bei Staffel 7. Und ich habe angefangen, zum einen, weil ich einfach das Podcast-Thema so extrem spannend fand. Also ich bin da niemand, der Podcast hört, andere. Ich höre nur einen einzelnen Podcast, nämlich den Online-Marketing-Rockstars-Podcast, also den OMR-Podcast, also so ein Business-Podcast über Business-Themen. Ansonsten höre ich selber keinen Podcast, aber ich habe einfach festgestellt, in der Zeit, als ich YouTube gemacht habe, ich habe ja viele Jahre lang YouTube gemacht, Gray Young, das Männermagazin, das kann man jetzt immer noch googeln auf YouTube, also einfach nach Gray Young suchen oder das Männermagazin. Und dort habe ich ja viele Beauty-Themen behandelt und war Fokus, der lag auf dem Thema Haartransplantation. Und viele haben sich dort immer ein bisschen darüber beschwert, dass ich nicht auf den Punkt komme. Und ich spreche halt schon ganz gerne so in mein Podcast-Mikro. Und habe halt relativ schnell festgestellt, dass als ich meine erste Folge, das war ja mehr so ein Test, als ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast. Und ich finde, wenn man die erste Episode sich anhört, ne, da habe ich noch ganz langsam immer so gesprochen. Ne? Also da war ich noch gar nicht wirklich frei und auch noch nicht ich selber. Und das hat sich dann erst dann so gefunden. Und ich weiß nicht, ich habe halt schon immer den Drang dazu gehabt, mit anderen zu teilen, was mir im Leben so passiert, worüber ich mich so beschwere, was meine Gedanken zu bestimmten Themen sind, Themen, worüber ich mich, womit ich mich schwer tue, Themen, die mich quälen oder auch was mir Freude macht, was mir Gutes widerfahren ist, dass ich irgendwie, warum auch immer, so ein hohes Mitteilungsbedürfnis habe. Also meine Mutter hat früher schon immer gesagt, wenn ich dann wieder so in Erzähllaune war, dass ich da so unglaublich gut erzählen könnte. Und ich weiß nur, dass ich in der Schule immer mich extrem schlecht fand, so in der mündlichen Mitarbeit. Aber es mir einfach so viel Freude macht, so Monologe zu führen. Und umso mehr Freude macht es mir dann, Feedback zu bekommen, dass andere das spannend, bereichernd oder unterhaltsam finden, meiner Stimme zu lauschen. Und was war der Beweggrund des Podcasts? Vielleicht war es auch eine Art Midlife-Crisis, dass ich mit Ü40 dachte, wenn alle sagen, ja, such dir mal einen Partner, du wirst doch auch nicht jünger und mit 40 ist das Leben noch vorbei, dass ich dann gesagt habe, ey Leute, den Gegenbeweis trete ich gerne an. Ich erzähle jetzt von meinen Erlebnissen mit Ü40, sei es jetzt Dating, Liebesaffären, sexuelle Abenteuer und so weiter. Und deswegen Gay Over, so als kleines Wortspiel. Am Anfang habe ich ja auch den Podcast damit gelabelt, dass es der erste Podcast ist für Männer über 40. Und dadurch, dass ich 45 bin, ist es nach wie vor so, dass ich, glaube ich, viele adressiere, die in meinem Altersgefüge sind. Aber ich habe das dann irgendwann rausgenommen, weil früher gab es ja auch diesen roten Störer auf den Covern. Ich habe die ja alle ausgetauscht, aber da stand auch drauf, ab 40. Einfach um ein bisschen breiter zu werden und nicht das zu nischig zu halten. Aber ja, der Beweggrund war einfach, über meine Suche nach der Liebe hier in Berlin zu sprechen, wie es in dem Jingle vor jeder Episode auch kommt. Und dann entwickelte sich das so, dass ich einfach auch mal mich ausprobieren wollte im Dialog mit einem Gast. Und daraus entsprungen oder sind dann die Rubriken Getroffen und das Pärchengeflüster entsprungen. Und das war so der Beweggrund. Und die letzte Frage kommt jetzt. Die ist schon sehr süß, romantisch, kann man sagen. Wie geht es dir ehrlich? Wie geht es mir ehrlich? Uff. Also sagen wir mal so, ich habe mich noch nie so auf den Sommer gefreut wie jetzt. Ich habe gestern bei dem Date mit dem jungen Mann gemerkt, dass ich mich wirklich sehr danach sehne, jemanden kennenzulernen und zwar zu daten. Ich habe mich, habe ich jemanden getroffen, den ich vor 15, 17 Jahren habe ich den jungen Mann kennengelernt. Der wohnte damals auch in Karlsruhe und war DJ. Und ich habe den in einem Bus von einer Party meine Nummer gegeben. Und wir hatten dann auch, Briefe geschrieben und er hat mir mal eine CD von sich geschickt. Und ich fand den einfach so unglaublich cool. Und mit dem, also auf ihn bin ich vorgestern getroffen im Boiler. Und habe ihn dann einfach angesprochen, weil ich dachte, ich habe ihn in Deutschland öfters mal gesehen, dass er mich nicht sehen will. Es kam heraus, dass er mich gar nicht zuordnen konnte. Und warum sage ich denn das jetzt? In den war ich halt mal verliebt. Ich weiß echt nicht mal, wie ich auf diese Geschichte jetzt gekommen bin. Also wie es mir ehrlich geht, ich bin zufrieden. Also wie gesagt, dass mein Rücken wieder, die Probleme weg sind. Ich mich wieder auf meinen Sport fokussieren kann, was so die Basis für mich ist, mich besser zu fühlen und happy durchs Leben zu gehen. Und in der letzten Woche haben auch mehrere Personen mich angesprochen, dass ich ja so strahlen würde. Und warum habe ich so gestrahlt? Weil ich einfach wieder beschwerdefrei bin. Und deswegen geht es mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Was ich merke, dass man natürlich den Wunsch nach Intimität, nach Geborgenheit nicht damit konsumieren kann, Sex zu haben. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich davon erzählt habe, von dem DJ aus Karlsruhe damals, der jetzt in Berlin wohnt, der ganz lange mit seinem Freund zusammen war und verheiratet war, die haben sich jetzt ja getrennt. In denen war ich ja verliebt, das habe ich schon wieder vergessen. Also, mein Gott, nee. Das ist bestimmt wegen dem Tanzen am Samstag und am Mittwoch, dass ich mich jetzt nicht mehr an den roten Faden erinnern kann, warum ich angefangen habe, davon zu sprechen. Also, ja. Man kann das halt, ach, jetzt weiß ich es wieder. Er meinte ja, Das Leben ist ja auch mit 40 vorbei als Schwuler in Berlin. Und ich so, nee, überhaupt nicht. Wieso denn? Finde ich jetzt nicht. Und dann meinte, hat er mir eine Frage gestellt und er meinte, ja, also, beziehungsweise meinte er erst, ja, es ist kein Problem, jetzt in Berlin jeden Tag mit jemand anderem Sex zu haben, aber sag doch mal ganz ehrlich, wann hattest du das letzte Mal ein richtiges Date? Und ich so, gute Frage, guter Punkt. Und das ist das, was mich dann schon traurig macht. Und manchmal, wenn ich mal so einen leichten Moment habe, wo so eine Wolke sich vor die Sonne schiebt, denke ich mir auch, ja, einfach mal so, wie es früher war. Man geht weg, man tauscht Nummern aus, man trifft sich fürs Kino, man hat ein paar Schmetterlinge im Bauch und so und sieht sich ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und das hatte ich wirklich lange nicht mehr. Und das ist das, was mir fehlt. Und natürlich, ich mache den Podcast ja auch meiner Selbstreflexion willen und erkenne natürlich, dass mein Sexualverhalten, die Besuche der schwulen Sauna natürlich eine Kompensation sind. Natürlich. Gerade wenn man wie ich auch noch Bindungsangst hat und so weiter, ist das eine tolle Art und Weise, das zu kompensieren, aber am Ende kann man es nicht kompensieren. So, das heißt, wie geht es mir ehrlich, körperlich so gut wie noch nie? Ich setze alle meine Hoffnung in den Frühling. Ja. Und 2024, mal gucken, was es noch für mich bereithält. Und wenn es so weitergeht wie bisher mit meinem lasterhaften Leben, dann möchte ich mich darüber auch nicht beklagen. Also vielleicht noch, wenn man jetzt darauf antworten möchte, wie geht es einem wirklich, wie geht es einem ehrlich, vielleicht das in einzelne Bereiche unterteilt. Und dann gibt es ja vielleicht den Bereich, ich sag mal, der physischen Gesundheit und da mache ich einen Haken dran. Dann gibt es den Bereich des beruflichen, ja, und da mache ich auch absolut einen Haken dran, über das spreche ich ja hier nie, weil ich das privat halte. Dann geht es noch vielleicht den Bereich Sex, ja, also nur Sex kann ich mich überhaupt nicht beklagen, ja, erst recht nicht, seitdem ich auf PrEP bin. Ich weiß noch, ich definitiv, wenn ich hier das erste Mal sitze und von einer STI, einer Sexual Transmitted Infection spreche, spätestens dann wird sich die Euphorie eingrenzen, aber Sex mache ich einen Haken dran. Das Einzige, ja, ist halt einfach das Thema Partnerschaft und Geborgenheit. Da kann ich keinen Haken dran machen. Und vielleicht noch so das Thema generell Freundeskreis. Da ist noch Luft nach oben. Aber von den Punkten sind die meisten, da ist ein Haken dran. Insofern bin ich tatsächlich zufrieden, aber hoffe natürlich, dass sich da noch was tut. So, eine Stunde gesprochen. 14.05 Uhr, da würde ich sagen, das war eine wirklich tolle Episode für mich. Danke an alle nochmal, die eine Frage eingereicht haben. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen. Ich müsste alles beantwortet haben. Danke erstmal sowieso, dass du wieder mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, ich konnte für ein paar Momente der Entspannung, der Belustigung sorgen, des Schmunzelns oder eines erhellenden Momentes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen und lass eine Rezension dort da, wo du diesen Podcast hörst. Gerne bei Spotify. Ne? 5 Sterne. 5 Sterne. Oder auch einen Kommentar. Lasst mich gerne als DM auch wissen, wie ihr diese Episode fandet. Empfehlt Gayover Podcast gerne euren Freunden, Verwandten, Bekannten und eurer Familie weiter. Und ich sag mal so, das war Episode 5. Wir hören uns bei Episode 6. Hoffentlich. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray. Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.